Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Zwischenhalt. Wie immer um diese Zeit. Heute mit zwei Beiträgen. Zum einen der Freiheit, ein Begriff, ein Thema, das die evangelische Kirche in ganz Europa zurzeit beschäftigt. Wie verhalten sich die Kirche? Wie geht sie um mit Freiheit? Was sagt Theologie dazu? Ein Gespräch heute im Zwischenhalt. Aber jetzt zu einem scheinbaren, vielleicht sogar extremen Gegensatz. Religion und Krimi. Wenn man genauer anschaut, gibt es aber doch Gemeinsamkeiten. Unerlöste Fälle. Unter dem Titel ist nämlich ein Buch veröffentlicht worden über Berührungspunkte zwischen zeitgenössischer Kriminalliteratur und Religion. Einer von den Herausgeber ist der reformierte Pfarrer Adrian Portmann. Heidi Kronenberg hat mit dem Pfarrer Adrian Portmann geredet.
Adrian Portmann, Religion und Kriminalliteratur sind auf den ersten Blick ein ungewöhnliches Paar. Und auf den zweiten, was haben sie miteinander zu tun?
Das sieht man schon, wenn man Titel von Krimis anschaut. Es gibt Krimis, die heissen Mord im Pfarrhaus oder Nicht frei von Sünde oder Todsünde. Wenn man dann weiter schaut, was für Personal auftritt, dann findet man natürlich schon in klassischen Krimis Pfarrer und Priester, die als eine Art Privatdetektiv auftreten. Der Father Brown von Chesterton ist sicher der bekannteste. Da werden häufig schon die ersten religiösen Zeichen gesetzt.
Warum, denken Sie, sind Kirchenleute als Protagonisten, aber auch religiöse Milieus bei Kriminalautoren so beliebt?
Bei den Kirchenleuten denke ich jetzt etwas damit zu tun, dass die ähnlich wie die klassischen Detektive auch sonst sich in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereich bewegen. Nichts Menschliches ist ihnen fremd. Dazu kommt vielleicht noch, dass es bei den Geistlichen, die ja im Gespräch, im seelsorgerlichen Gespräch, in der Abnahme der Beicht und so weiter geschult sind, dass es da wie eine Art vermutete Nähe gibt zu den Ermittlern, die Verhör führen. Bei den religiösen Milieus, dort spielt sicher mit, dass für viele kirchliche religiöse Milieus mittlerweile recht fremd sind. Sie haben ein bisschen etwas Geheimnisvolles, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Spuren zu legen oder Spuren zu entschlüsseln. Irgendwelche Symbole, irgendwelche Bibelzitate oder geheimnisvolle Rituale oder so etwas. Das hat einen Reiz, den nicht wenige Krimi-Autoren gerne darauf zurückgreifen.
Adrian Portmann, kann ein Krimi unedle Gefühle von Menschen bewusst machen und in Erinnerung rufen, dass wir halt alle Sünder sind?
Also ich denke, das kann der Krimi sicher, vorausgesetzt, die Leser und Leserinnen haben auch eine gewisse Begabung für Selbstreflexion. Aber häufig passiert das, was Sie jetzt beschreiben, eigentlich schon im Krimi selber, nämlich in der Figur vom Detektiv oder von der Ermittlerin. Weil die Figuren, die blicken ja bei ihrer Arbeit plötzlich auch selber in den Spiegel. Sie entdecken bei dem, was sie da untersuchen, häufig auch etwas, was in ihnen drin ist. Abgründe in sich selber. Das sind häufig gebrochene Figuren. Und das verunmöglicht dann eine klare Grenzziehung zwischen Gut und Böse. Und beim Lesen kann sich das eigentlich gerade nochmal wiederholen. Das Bewusstmachen von diesen unedlen Gefühlen, haben sie gesagt, von Rachefantasien und so weiter, das ist unter Umständen heilsam, weil es eben eine moralische Überheblichkeit vom Leser, von der Leserin verunmöglicht. Man merkt, man ist auf eine Art gar nicht so weit weg immer. Man kann sogar das Motiv von diesen Tätern verstehen. Das hat dann nicht nur etwas Heilsames, sondern manchmal auch etwas Beunruhigendes.
Der Pfarrer Adrian Portmann im Beitrag von der Heidi Kronenberg. Der Adrian Portmann hat zusammen mit dem Andreas Mautz das Buch herausgegeben mit dem Titel «Unerlöste Fälle – Religion und zeitgenössische Kriminalliteratur». Das Buch ist erschienen im Verlag Königshausen und Neumann.
Thank you.
da kommt man doch trotz der Klänge zu einer irgendwie inneren Stille. Das ist der Zwischenhalt auf der Reise am 20 vor 7. Freiheit. Ein Begriff ist das mit einer ungeheuren Tiefe. Freiheit zum Thema machen, das ist das Anliegen der Kirche. In der evangelischen Kirche in Europa wird Freiheit zur Diskussion gestellt. Der renommierte Theologe und langjährige Bischof von Berlin, der Wolfgang Huber, sagt, die Kirche müsse der Anwalt der Freiheit sein und der Raum, wo die Menschen sich frei fühlen. Der Hans-Jörg Schulz hat mit dem Professor Huber über die theologische Freiheit geredet.
Herr Huber, von der Freiheit eines Christenmenschen ist der Titel einer Denkschrift, die der Reformator Martin Luther 1520 veröffentlichte. Wie definieren Sie denn diese Freiheit fast 500 Jahre später?
Ziemlich ähnlich wie Martin Luther, denn er hat eine Doppelbewegung beschrieben, die ich auch heute für aktuell halte. Freiheit bedeutet die Befreiung von Kräften, die mich knebeln und einschränken. Und Freiheit bedeutet gleich, sich zu öffnen für andere, für Handlungsmöglichkeiten, für Aufgaben, die vor einem liegen. Genau das hat Luther nun seinerseits in eine Doppelthese gefasst. Der Christ ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan, also nicht der Sünde, nicht dem Tod, nicht dem Teufel, nicht den Wirtschaftsgewalten, nicht politischen Zwängen. Und jeder Christ ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedem Untertan. Er beugt sich vor keinem Herrn dieser Welt, aber er beugt sich für andere, die seine Hilfe brauchen. Diese Doppelbewegung finde ich ungeheuer aktuell, gerade in einer Zeit, die Freiheit häufig als Beliebigkeit missversteht, die meint, es kommt nur darauf an, dass man weiß, wovon man frei ist, aber nicht mehr danach fragt, wofür man frei ist. Und deswegen bin ich davon überzeugt, ein Anknüpfen an diese Tradition ist nicht romantischer Blick zurück, sondern ist Zehren aus den Quellen, die wir gerade heute brauchen.
Konkret, welche Freiheiten, die für uns so heute so selbstverständlich sind, hat denn der Protestantismus damals mitgebracht und mitgeschaffen?
Ja, ganz besonders die Freiheit des Gewissens, also nicht eine Freiheit, die am Besitz hängt, wie man dann später gedacht hat, als der sogenannte Besitzindividualismus sich ausgeprägt hat, sondern eine Freiheit, die ganz stark mit der Unverwechselbarkeit der einzelnen Person zusammenhängt, die man nur deswegen als frei betrachten und bezeichnen kann, weil sie eben als Person unverwechselbar vor Gott steht und deswegen auch den anderen Menschen mit einem freien, ungebundenen Gewissen gegenübertreten kann.
In den meisten Phasen der Geschichte mussten sich die Menschen ja die Freiheit erkämpfen durch Befreiung. Für uns ist Freiheit heute selbstverständlich. Wie gehen wir damit um?
Freiheit ist für uns überhaupt nicht selbstverständlich. Schauen Sie beispielsweise an, zu welcher mythischen Gewalt man heute in allen Diskussionen die Finanzmärkte macht. Das ist genau die Sprache von Mächten und Gewalten, die schon das Neue Testament beschrieben und beschworen hat, wenn sie gesagt hat, genau davon müssen wir frei sein. Die große Debatte darüber, ob wir eigentlich das Geld heute so ansehen, als ob es Gott wäre, zeigt, dass wir genauso bei allen unglaublichen Freiheiten, die wir meinen, errungen zu haben, dass wir genauso Befreiung brauchen wie die Generationen vor uns. Für den Hochmut, mit dem wir angesichts der Erfolge von Wissenschaft und Technologie umherlaufen, für diesen Hochmut gibt es im Tiefsten überhaupt keinen Grund. Die Demut der Freiheit, die uns geschenkt wird und die wir nicht einfach selbst produzieren, diese Demut ist heute genauso angesagt wie zur Zeit Luthers.
Zu den heutigen Freiheiten gehört ja auch, dass wir uns mit dem Fortschritt der Medizin mehr und mehr auch quasi selbst den Tod bestimmen können. Wie beurteilen Sie als Ethiker das?
Es ist doch eigentlich umgekehrt, weil die Medizin dazu verpflichtet ist, das Leben zu bewahren. Wird das Leben verlängert und fortgesetzt, obwohl es eigentlich an sein Ende gekommen ist. Die Intensivmedizin macht das Sterben ja nicht leichter, sondern schwerer. Und viele Ärzte, so scheint es, haben verlernt, dass es zur ärztlichen Kunst gehört, dann, wenn nichts mehr geht, einen Menschen auch gehen zu lassen. Und dadurch entsteht eine Debatte darüber, dass Menschen ihren Todeszeitpunkt selbst bestimmen müssen, weil dieser Todeszeitpunkt medizinisch in einer Weise herausgezögert wird, in der die elementare, weisheitliche Einsicht verloren geht, dass das Sterben seine Zeit hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Ruf nach aktiver Sterbehilfe, der in der Schweiz sehr vertraut ist, der auch in Deutschland immer lauter wird, dass er im Grunde einen Hilferuf angesichts dieser Sackgasse der modernen technisierten Medizin ist, der das Widerlager in ärztlicher Kunst und ärztlicher Weisheit fehlt. Und mein Appell aus dieser Tradition der Freiheit heraus ist ein anderer, nämlich wieder zu lernen, dass das Sterben seine Zeit hat, Menschen zu begleiten im Sterben, wenn diese Zeit gekommen ist, den Mut zu haben, Therapieziele zu ändern, wenn nichts mehr zu therapieren ist, palliativmedizinisch Menschen zu begleiten, sodass sie in Ruhe sterben können, aber nicht den Weg zu beschreiten, dass man sagt, wir können jetzt auch unseren Todeszeitpunkt selbst bestimmen und brauchen nicht mehr auf den Tod zu warten. Denn wir wissen ganz genau, in den allermeisten Fällen ist das ein riesiger Irrtum. Keiner von uns kann seinem Leben etwas hinzufügen. Jeder von uns muss jeden Morgen neu sich bewusst machen, dass das Leben Tag für Tag ein Geschenk ist, über das wir nicht verfügen.
Der Theologe Wolfgang Huber zur Definition Freiheit als theologischer Begriff, aber auch als Auftrag von der Kirche. Die Kirche müsse Anwalt sein von denen, die sich für Freiheit stark machen. Morgen mehr zu hören dazu im Blickpunkt Religion auf DRS 2, morgen Morgen nach der 8. Sie hören den Zwischenhalt auf DRS 1. Vergessen von DRS von 18.46 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist. Hier gibt es 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. von den perlenden, nachhallenden Seitenklängen, Klavierseitenklängen vom Janni jetzt zu Glockenklängen, und zwar zu der katholischen Kirche Hohenrain im Kanton Luzern. Am Westhang vom Lindenberg auf der östlichen Seite vom Seetal, oberhalb von Hofter, also von Hochdorf, da thront auf einer Hügelkuppe mit einer einmaligen Aussicht die ehemalige Johanniterkantorei Hohenrain. Aus der Distanz wirkt die Ordensburg wie eine kleine Stadtanlage. Es ist wahrhaft eine eindrückliche Silhouette, die sich hier anbietet, genauso wie der Rundblick von dort oben. Ende im 12. Jahrhundert liest man das erste Mal von dem Gasthaus des heiligen Johannes. Damit ist es eine der ältesten Niederlassungen der Johanniter im Gebiet der heutigen Schweiz gesehen. Und es hat im Seetal und um Ebig nicht nur als Pilgerherberg fungiert, sondern auch als Verwaltungszentrum für die bedeutenden Grundbesitzer dieser Bruderschaft. Und als quasi Herzstück dieser Herrschaft hat eben die heutige Gemeinde Hohenrain gegolten. Nach verschiedensten wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Streitereien, Handwechsel durch die Jahrhunderte durch, ist heute in diesen Gebäuden eine Sonderschule untergebracht mit dem Namen Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain. Die Johanniterkirche St. Johannes Baptista hat ihr jetziges Erscheinungsbild hauptsächlich der Erweiterung und der Barockisierung im ausgehenden 17. Jahrhundert zu verdanken. Das Glied im schlanken, spätgotischen Kespisenturm besteht aus 4 Glocken aus 3 verschiedenen Jahrhunderten. Die beiden kleinen Eschma-Glocken sind erst 1970 dazugekommen. Eine Inschrift weist voraus auf die Weihnacht. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Thank you. Kirchenglocke von der Kirche St. Johannes Baptisten in der luzernischen Gemeinde Hohenrain. Glocken der Heimat im Zwischenhalt auf deren Seis. 6:04.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans I was. While I was down and out, he looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles.
Sammy Davis Jr., Mr. Bojangles auf der Seis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.